Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher. Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und heute will ich mal auf den Unterschied zwischen professionellen Sicherheitskameras und sogenannten Konsumerprodukten aus Baumarkt, Amazon oder grundsätzlich irgendwo aus dem Internet eingehen. Vielleicht hast du ja auch schon selber mal bei Google eingegeben, Überwachungskameras, Sicherheitskameras, Außenüberwachung oder ähnliche Begriffe. Dann findet man relativ schnell, ich habe es gerade eben vor der Aufnahme nochmal gemacht, findet man relativ schnell sehr viele Anbieter von Konsumerprodukten. Da kosten die Kameras dann 100 Euro und weniger. Und wenn man die dann natürlich mal mit professionellen Lösungen von Fachhändlern, Facherrichtern oder anderen Firmen eben vergleicht, dann sind die deutlich teurer. Und ich will heute mal ein bisschen auf den Unterschied eingehen und ob sich das lohnt und wenn ja, für wen. Starten wir mal mit den grundlegenden Unterschieden zwischen den Systemen. Also professionelle Sicherheitskameras werden in der Regel für spezifische Einsatzzwecke entwickelt und dann auch dahingehend optimiert. Also sie bieten eine deutlich höhere Bildqualität, eine bessere Nachtsicht, was ich besonders wichtig finde, aber da kommen wir gleich nochmal zu, eine robustere Bauweise und eben auch umfassendere Sicherheitsfunktionen, sei es jetzt KI bzw. Analyse oder eben Cybersicherheitsfunktionen, da unterscheiden sie verschiedene Geräte sich nämlich auch nochmal ziemlich stark. Die Konsumerprodukte sind hingegen doch sehr stark auf den Massenmarkt ausgelegt und bieten ja, Basisfunktionen zu einem, muss man schon auch sagen, attraktiven Preis, aber verzichten halt sehr häufig auf wichtige Features, Sicherheitsstandards und das hat dann eben in einem professionellen Umfeld recht wenig zu suchen. Gerade wenn es dann wirklich auch um die Bildqualität und die entsprechenden Aufzeichnungsmöglichkeiten geht, gibt es schon sehr deutliche Unterschiede. Auch wenn viele günstige Kameras mit hohen Auflösungen werben, 4 Megapixel, 8 Megapixel, also 4K, aber das ist nicht das Entscheidende für Bildqualität. Also eine hohe Auflösung heißt nicht gleich, dass das Bild auch gut ist. Kann man vielleicht ein bisschen mit gut motorisierten Autos vergleichen. Es gibt im Verhältnis recht günstige Autos, die haben 300 PS und es gibt teure Autos, die haben 300 PS. Und da ist jetzt nicht die PS die Kenngröße, sondern eben auch, wie wird das Ganze denn umgesetzt und auf die Straße gebracht. Habe ich eine hohe Leistung und habe Vorderradantrieb, kriege ich das natürlich nicht so auf die Straße, wie wenn ich einen Allradantrieb habe. Oder wie groß ist der Hubraum? Bei einem 2-Liter-Motor habe ich bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr so den Durchzug, bei einem größeren Motor dann eben schon. Und so kann man das ein bisschen mit den Kameras vergleichen. Da gibt es dann Bildsensoren, die natürlich deutlich höherwertig sind, die eine deutlich bessere Lichtempfindlichkeit haben. Da habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, da geht es dann so weit, dass die Kameras teilweise nachts Farbbilder liefern können. Hört ihr das auch gern mal an, ist ganz spannend. Die Signalverarbeitung ist optimiert, sodass das natürlich sehr viel schneller verarbeitet wird und auch weitergeleitet werden kann. Es gibt Weitwinkelobjektive, die dann eben nicht mehr so diese Verzerrung haben. Also es gibt, wenn ich jetzt eine Kante von einem Haus irgendwo habe und habe ein relativ breites Objektiv, dann ist kein Bogen im Bild drin, sondern das wird dann schon ausgeglichen. Motorisierte Objektive, die eben die Brennweite ein bisschen anpassen können. Also ich kann die Kamera an den Bedarf, den ich habe, oder beziehungsweise an die Szene, die ich sehen will, anpassen. Ich hänge die hin, kann ein bisschen ranzoomen, kann ein bisschen rauszoomen, um entsprechend das Bild zu bekommen, was ich auch haben will. Und auch die Datenübertragung ist eben schneller dadurch, dass die, ja, es wird ein bisschen zu technisch, aber die Kompression von den Bilddaten, die sind optimiert, so dass die Datenübertragung geringer ist und dadurch eben auch schneller wird, bei gleichbleibender Bildqualität natürlich. Um es mal an einem konkreten Beispiel zu verdeutlichen, die Aufnahmen tagsüber unterscheiden sich jetzt vielleicht im ersten Moment bei normalen Lichtverhältnissen gar nicht so gravierend. Ob ich jetzt eine 50-Euro-Kamera habe oder eine 500-Euro-Kamera. Die Farben sind deutlicher, das Bild ist vielleicht ein bisschen schärfer, ist jetzt aber für den Preisunterschied wahrscheinlich gar nicht so relevant. Aber wenn es dämmert oder tatsächlich schon in der Nacht, dann sind die Unterschiede extrem gut zu sehen. Dadurch, dass einfach die Bildsensoren von den teuren Kameras deutlich größer sind, können sie viel mehr Licht einsammeln und die Bilder werden nachts deutlich schärfer und klarer. Es gibt das Phänomen des, ja, Ghosting, nennt man das, dass bei schlechten Lichtverhältnissen zwar eine Person, wenn sie steht, zu erkennen ist, sobald die Person oder ein anderes Objekt sich eben bewegt, dann verschwimmt das. Also das Objekt wird so mehr oder weniger durchsichtig und man sieht einfach nur, wie so ein Schleier, ja, oder wie so ein Geist sich dann so ein bisschen durch das Bild durchbewegt. Man kann aber weder Details von der Person erkennen, noch, wenn sie sich schnell genug bewegt, was denn da jetzt genau passiert. Und das ist ja eben nicht der Sinn von einer Überwachungskamera. Wenn ich eine aufgehängt habe, dann will ich eben auch genau wissen, was da passiert. Und da macht sich dann der Preisunterschied schon sehr deutlich bemerkbar. Ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich auch die Zuverlässigkeit und die Ausfallsicherheit der Systeme. Also da geht's los mit einem robusten Gehäuse. Eine gute Kamera hat jetzt kein Plastikgehäuse oder zumindest ein zertifiziertes Plastikgehäuse, was höhere Schutzklassen aushält, wie jetzt zum Beispiel IP66, aber auch Vandalismus geschützt, also IK9, IK10, sollten bei solchen Kameras schon auch gegeben sein, um eben nicht mit einem Stock, mit einer Latte oder ähnlichem und einem Schlag die Kamera dann da zu beschädigen oder sogar von der Wand zu holen. Auch da haben die günstigen meistens kein Vandalismusgeschütztes Gehäuse und sind vielleicht nur IP54 zertifiziert, dass eben ein bisschen Regen den Kameras zwar nicht viel ausmacht, aber ja, da muss man dann auch schon ein bisschen drauf aufpassen, wo man sie denn dann hinhängt. Hier und da sind auch höhere Temperaturen ein Problem. Niedrige jetzt in Deutschland nicht so unbedingt. Da brauchen wir jetzt keine Geräte, die bis minus 40 Grad groß aushalten müssen. Aber wenn es an der Fassade hängt, vielleicht auch wenig Windzirkulation oder Luftzirkulation generell irgendwie um die Kamera herum ist, dann kann das im Sommer schon mal richtig heiß werden, Richtung Südseite raus. Die Sonne scheint den ganzen Tag drauf. Da reicht es dann nicht, wenn die Kamera plus 40 Grad aushält. Da muss die dann auch schon mal 60, 70 Grad und mehr aushalten können. Und auch das machen eben gute Kameras. Und zur Ausfallsicherheit gehört auch ein redundantes Speichersystem. Ich rede jetzt zwar die ganze Zeit von den Kameras selber, aber zu so einem System, Kamerasystem, gehört ja auch ein Speicher. Und der wird ja teilweise im Internet mitgeliefert. Da gibt es eben nicht nur die Aufnahmegeräte, die Kameras, sondern eben auch gleich einen Rekorder mit dazu. Und das bezieht sich aber genauso auch auf die Unterschiede zwischen professionellem und Konsumerware, weil gute Geräte, professionelle Rekorder, die haben nicht nur eine Festplatte eingebaut, sondern die können eben zwei, drei, vier und ja, sehr viel mehr einbauen, die dann eben eine deutlich höhere Sicherheit bieten, wenn mal eine Festplatte ausfällt. Das fällt dann erstmal von den Aufnahmen her gar nicht auf. Das geht dann von Einzelgeräten, die eben mehrere Festplatten aufnehmen können, bis hin zu abgesetzten Serversystemen, die automatisch übernehmen, sollte mal ein Hauptserver ausgefallen sein. Die können auch in verschiedenen Bereichen des Gebäudes stehen oder an verschiedenen Standorten und sind trotzdem so miteinander vernetzt, dass immer einer in der Lage ist, die Aufnahmen zu empfangen und auch aufzuzeichnen. In der Regel kommen die günstigen Kameras dann schon gar nicht mit einem Aufzeichnungsgerät, was lokal aufgebaut wird, sondern eben mit einer Cloud-Anbindung. Macht es natürlich sehr viel einfacher für die Installation. Das Gerät wird über eine App eingerichtet und schon habe ich, je nach Modell, ein paar Euro im Monat zahlen und dann gibt es auch einen entsprechenden Speicher. Die Kameras funkt dann zum Router über WLAN und kommuniziert mit der Cloud und schreibt dann die Informationen oder die Bilder dann entsprechend dahin und dann lässt sich's weltweit einsehen. Klar, hat natürlich auch den Vorteil, es geht schnell, es ist ohne einen großen Installationsaufwand umzusetzen und es kann im Prinzip jeder machen. Aber mit Sicherheit hat das dann erstmal nicht allzu viel zu tun. Bei der Software sieht es dann nicht viel anders aus, also die Software, die quasi auf diesen Geräten installiert ist. Sie werden häufig mit schwachen Standardpasswörtern ausgeliefert, die dann oft auch nicht geändert werden. Es gibt unregelmäßige oder keine Sicherheitsupdates mehr, je nachdem, wie alt die Produkte schon sind. Dadurch, dass die Informationen alle in die Cloud geschrieben und transportiert werden, muss man sich natürlich auch zu Recht fragen, was passiert denn eigentlich mit den Daten? Wo werden die abgelegt? Wo laufen die hin? Das ist ja auch sehr oft nicht klar zu erkennen. Und die IT-Sicherheit bei diesen Geräten ist natürlich ja auch schon deutlich geringer, weil irgendwo müssen die Kosten ja natürlich auch eingespart werden, wenn so eine Kamera eben nur 30, 40, 50, 100 € kostet. Ich würde mal stark davon ausgehen, dass ein Datenschutzbeauftragter jetzt nicht so begeistert ist von einer Cloud-basierten und WLAN-übertragenden Sicherheitskamera, die vielleicht die Mitarbeiter oder ähnliche sensible Bereiche im Blick hat und niemand genau weiß, wo denn die Daten jetzt überhaupt ja, gespeichert werden und übertragen werden. Bei den Analysen gibt es auch Unterschiede. Natürlich können auch die günstigen Produkte mittlerweile eine einfache Personen- oder Fahrzeugerkennung machen. Manche auch schon eine Haustiererkennung. Das können die Professionellen jetzt eher weniger, ist jetzt auch selten eine Anforderung. Aber die Funktionen innerhalb dieser Analyse, die Genauigkeit und eben auch so ein bisschen speziellere Varianten, wie jetzt ein Herumlungern oder zu erkennen, ist jemand länger als so und so viel Sekunden oder Minuten in einem bestimmten Bereich drin. Oder innerhalb von einem Bild einzelne Bereiche mit einer Analyse auszustatten. Also nur wenn jemand in diesen Bereich reinläuft, soll es eine Information oder Alarm geben und nicht, wenn er dran vorbeiläuft. Das sind eben auch Erweiterungen, die die guten Kameras können. Und zusätzlicher Vorteil, sie lassen sich in den allermeisten Fällen sehr gut in Fremdsysteme integrieren. Es lassen sich Zutrittskontrollen anschließen, es lassen sich Alarmanlagen anschließen. Du bist nicht an einen festen Hersteller gebunden. Also die Kameras von Hersteller X und das Aufzeichnungsgerät von oder die Aufzeichnungssoftware von Hersteller Y, das kannst du dir so zusammenbauen, wie dir das gefällt oder wo du die meisten Vorteile drin siehst. Bei einer Consumer-Kamera bist du immer an den Hersteller der App bzw. des Gerätes gebunden. Das lässt sich nicht mit anderen Funktionen kombinieren oder eben nutzen. Zusammengefasst versuche ich es jetzt nochmal an drei Beispielen oder an drei Praxisbeispielen zu verdeutlichen, was und warum bestimmte Kameras eben einen Vorteil haben. Das erste Beispiel, was mir einfällt, ist ja ein Industrieunternehmen, was ein Außengelände hat, was ein bisschen abseits von der Stadt oder anderen öffentlichen Straßen ist. Also sprich, es ist relativ dunkel, es gibt keine Beleuchtung und es ist sehr weit ab vom Schuss. Dann müssen die Kameras nachts ein einwandfreies Bild liefern. Je mehr Details, umso besser. Und da ist eben der große Bildsensor entscheidend. Da ist die Infrarotausleuchtung entscheidend. Wie weit kann die Kamera ihr eigenes Licht mittels Infrarot, ausstrahlen? Und wie viel kommt denn wieder zurück, was sie denn auch verarbeiten kann? Auch tagsüber kann das Bild ein Problem werden. Und zwar, wenn A, direkte Sonneneinstrahlung in die Kamera reinfällt. Das kann schon mal passieren, je nachdem, wie hoch die Kamera montiert ist. Und B kann es auch mal vorkommen, wenn irgendwelche großen Glasfronten oder ähnliches, Metallfronten im Bildbereich sind und die Sonne dadurch reflektiert wird, dann hat die Kamera teilweise auch schon Probleme, das Bild tagsüber sauber darzustellen, dass es eben nicht überlichtet oder überblendet wird. Und auch dafür gibt es gute Lösungen, wie jetzt ein WDR, ein HDR oder ähnliches, die eben diese Belichtungsunterschiede ausgleichen können und trotz der Gegenlichteinstrahlung tagsüber sehr brauchbare Bilder liefern können. Ein weiteres Beispiel wären Hochsicherheitsbereiche, wie jetzt zum Beispiel ein Pharmaunternehmen oder ähnliches. Da ist eine lückenlose Überwachung für Laborbereiche, Lagerhallen mit wertvollen Medikamenten oder ähnlichem ist super wichtig und auch eine redundante Speicherung, manipulationssichere Aufzeichnung und auch eine Integration in Fremdsysteme wie jetzt Zutrittskontrollsysteme. Diese Funktionen müssen eben zusammenspielen und die Aufnahmen müssen eben wirklich sicher sein. Da kann es nicht sein, dass plötzlich Aufnahmen nicht mehr da sind oder nicht gespeichert werden. Das funktioniert in solchen Bereichen nicht. Und zum Schluss noch Logistikunternehmen fallen mir da ein, die viele Kameras haben mit auch entsprechend hohen Auflösungen, um einfach wirklich möglichst viele Details zu erkennen. Ist die Palette beschädigt? Ist die Ware beschädigt? Ist was weggekommen? Also hat es jemand mitgenommen? Und das setzt eben eine sehr hohe Datenübertragung voraus, weil viele Kameras sehr viel Daten und auch fast durchgehend, weil einfach so wie Bewegung ist, übermitteln. Und dann muss zum einen die Kompression, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, stimmen, dass die Daten schlank gehalten werden, aber auch das ganze System dahinter passen. Kann der Server diese ganzen Datenmengen aufnehmen und auch verarbeiten? Und da möchte ich nochmal auf die Folge mit Diana Henn von Barox hinweisen. Die Geräte, die dazwischen hängen, müssen dann eben auch diese ganzen Daten abarbeiten und weiterschieben können. Das funktioniert eben nicht mit WLAN. Und das ist nämlich, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, das ist eigentlich so der Hauptanschluss, die Hauptanschlussvariante von den günstigen Kameras. Die haben keinen Netzwerkanschluss, weil die sollen ja einfach zu installieren sein. Dann werden die hingehängt, kriegen einen Stromanschluss oder vielleicht auch ein Solarpanel, gibt's auch, und dann werden die mit WLAN angebunden. Das ist keine zuverlässige Verbindung, das muss man ganz klar sagen und hat im professionellen Bereich nichts zu suchen. Okay, ich glaube, für wen die professionellen Geräte in Frage kommen, sollte jetzt einigermaßen klar geworden sein. Aber für wen sind denn jetzt die günstigen Produkte? Meiner Meinung nach ausschließlich für Privatleute, Privatpersonen, Privathaushalte, die entweder keine Verkabelung legen können, legen wollen oder mal die Haustür überwachen wollen, vielleicht die Hühner im Garten oder die Haustiere im Innenbereich. Ich habe es jetzt auch schon für Vereinsheime mitbekommen. Da wird dann so eine Kamera hingehängt, die ist schnell eingerichtet, hat dann halt mit Datenschutz wieder so das ein oder andere Problem. Aber gut, das muss ich dann jeder selber mit beschäftigen, beziehungsweise das verantworten. Und sobald es auch nur ein kleines bisschen für den Schutz deines Unternehmens dienlich sein soll, wäre meine Empfehlung, die Finger von solchen Geräten zu lassen. Das für den Ernstfall sind die keine echte Alternative. Und genau dafür sollen sie ja sein. Für den Ernstfall, um wirklich nachher dann auch alles entweder nachvollziehen zu können oder ja, im besten Fall vorher schon davor schützen. Okay. Wenn dir die Folge gefallen hat oder grundsätzlich der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht auch die Folge teilst in deinem Netzwerk. Und falls du mal einen Themenvorschlag hast, melde dich gerne, dann schaue ich, dass ich eine Folge darüber machen kann. Und dann hören wir uns mit Sicherheit nächste Woche wieder.